Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Guten Abend. Rätoromanisch ist die vierte Landessprache der Schweiz. Und wenn man genau hinschaut, besteht sie selbst aus verschiedenen regionalen Sprachformen wie dem Surselvischen oder dem Oberengadinisch. Ein Grund, warum in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewissermaßen ein Regulierungsprojekt die Runde machte und eine künstliche gemeinsame Schriftsprache eingeführt wurde, das Romansch-Grijun. Im Grunde wäre das so, wie wenn man aus den Sprachen Europas ein Europäisch destillieren würde, das dann alle in ihren Schulbüchern lernen müssten. Inzwischen ist Romansch-Grijun allerdings wieder auf dem Rückzug. Der Schriftsteller Iso Kamartin sagte trotzdem über das Rätoromanische:
Einer der Sprüche, die wir haben, der lautet «Chigesa romansch sa de pli», «Chigesa romansch sa de pli». Das bedeutet, wer rätoromanisch kann, kann mehr als die anderen.
Iso Kamartin moderierte die Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie fand in diesem Jahr in der Schweiz statt, und zwar in Zürich und Biel. In Biel, eine Stadt an der französisch-deutschen Sprachgrenze im Kanton Bern, wo man schon am Bahnhof immer gleich auch mit der französischen Ortsbezeichnung begrüßt wird, Bien. In Biel, Bien also, tagte die Akademie, die sich bekanntlich ausschließlich der Pflege der deutschen Sprache verschrieben hat, um über den Reichtum der Sprachen, über Zweisprachigkeit zu sprechen. Der Titel wirft eine Frage auf und lautete »Ohne Zentrum und Peripherie«. An den Präsidenten der Akademie für Sprache und Dichtung, Ernst Osterkamp, ging die Frage, ist das ein wenig ein Statement am Europawahlwochenende oder stand der Titel schon vorher fest?
Der Titel stand schon vorher fest, aber Sie können es trotzdem als eine Art Statement zur Kenntnis nehmen und definieren, denn wir verstehen uns als eine Akademie, die in einem beständigen, konstruktiven Austausch mit den europäischen Literaturen steht. Ich darf einfach vielleicht daran erinnern, dass unsere letzte Frühjahrstagung in Salamanca in Spanien stattfand. Und das ist auch ein mehrsprachiges Land. Denken Sie an Galizisch, denken Sie an Katalanisch und so weiter. Also die Mehrsprachigkeit ist einfach ein produktives, ein konstruktives, ein grundsätzlich unsere Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet charakterisierende Eigenschaft Europas. Und insofern war es für uns naheliegend, unsere Frühjahrstagung diesmal in Biel stattfinden zu lassen. Sie haben eben schon darauf hingewiesen, eine Grenze zwischen dem französischen Sprachraum und dem deutschen Sprachraum aufs Problemloseste in einer Stadt realisiert.
Wer in der Schweiz eingebürgert werden möchte, wird beim Interview gefragt, ob er eine oder besser noch zwei der vier offiziellen Landessprachen der Schweiz, also Französisch, Rätoromanisch, Italienisch oder Deutsch, spricht. Ist die Schweiz also ein gutes Vorbild für den Umgang mit Mehrsprachigkeit auch für Europa?
Kann durchaus ein Vorbild sein. Es ist vor allen Dingen für uns wichtig, von den Erfahrungen der Schweizer zu lernen. Und da verändert sich natürlich viel. Auch die Schweiz erlebt gewaltige Migrationen. Das heißt also, zu diesen vier Sprachen, die Sie eben genannt haben, kommen noch manche andere hinzu. Das Englische wird immer dominanter. Es kommt als zusätzliche Dimension natürlich das Schweizerdeutsch in seinen vielfältigen Ausformungen in die Debatte mit hinein. Und von all den Erfahrungen, die sich daraus ergeben, kann man nur lernen. Ich will vielleicht auf eine Bemerkung hinweisen, die gestern Abend gefallen ist im Zusammenhang mit der Frage, wie die Schulen denn eigentlich auf die Mehrsprachigkeit reagieren oder die Schüler auf die Mehrsprachigkeit reagieren. Es kann eben auch passieren, dass Schüler, die Deutsch sprechen oder die Französisch sprechen, sich dann wechselseitig fragen, ob sie denn die jeweils andere Sprache lernen sollten. Und zwar mit dem Argument, wieso? Wir können doch mit denen auf Englisch reden. Das ist eben eine ganz, ganz neue Dimension, die auch in die Schweiz einkehren wird, im Zeichen der Globalisierung.
Ja, und Sprache ist natürlich auch immer Kultur. Das erlebt ja jeder, der sich noch in einer anderen Sprache als der Muttersprache zu Hause fühlt. Können kulturelle Unterschiede nur durch möglichst gute Fremdsprachenkenntnisse überwunden werden? Und wie geht das in einem so vielsprachigen Europa?
Es gibt keine Alternative dazu. Auf der anderen Seite würde ich natürlich oder müssen wir darauf hinweisen, dass je enger wir als Europa zusammenwachsen, umso geringer offensichtlich die Neigung ist, die jeweils benachbarte Sprache zu lernen. Denn es ist ja doch eine Paradoxie, dass Deutschland und Frankreich immer enger kooperieren, aber immer weniger französische Schüler Deutsch lernen und immer weniger deutsche Schüler Französisch lernen. Und das hängt unter Umständen tatsächlich mit der Dominanz des Englischen zusammen. Aber dass man Sprachen lernt, ist ja nicht nur eine Dimension des, sagen wir mal, ökonomischen oder politischen Austausches, sondern es ist eine unendliche Bereicherung in kultureller Hinsicht. Es gibt eben eine Art produktives, künstlerisches Zusammenspiel der Sprachen und davon haben wir gestern Abend in einer Abendveranstaltung sehr, sehr viel erfahren können dadurch, dass wir zum Beispiel eine rätoromanische Schriftstellerin auf der Bühne hatten, Leta Semadeni, die auf der einen Seite Rätoromane schreibt, auf der anderen Seite aber auch, wenn ihr danach ist oder wenn das Thema es verlangt, auf Deutsch. Und genauso kann es eben mit einem französischen Schriftsteller sein, der gelegentlich ins Deutsche wechselt, mit einem italienischen Schriftsteller, der ins Französische wechselt. Oder wir hatten Pedro Lenz auch als Gast, der schreibt Bernerdeutsch und dazu kann ich eigentlich als Berliner nur sagen, das ist eine Sprache, die ist mir so verschlossen, da ist mir Italienisch und Französisch unter Umständen näher. Aber das Wunderbare daran ist, dass alle diese Sprachen sich in einem konstruktiven, künstlerischen Dialog befinden und das ist etwas doch durchaus Spezifisches für die Schweiz.
Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, im Grunde ist als heimliche fünfte Sprache sicher das Schwyzerdütsch zu erwähnen, was zumindest eine innere, deutlich fühlbare Sprachgrenze mit dem Hochdeutschen bildet. Denn im privaten und im freundschaftlichen Umgang spricht man in den deutschsprachigen Kantonen oft Mundart und man ist da als Hochdeutsch sprechende Person schnell außen vor. Fand dies Erwähnung?
Das fand Erwähnung. Und das macht tatsächlich auch manches schwierig für einen im Rahmen eines Schweizbesuches. Was für uns natürlich ganz besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass das Schweizerdeutsch tatsächlich auch eine produktive Literatursprache ist. Während zum Beispiel in Deutschland das Niederdeutsche, so wie Fritz Reuter es etwa im 19. Jahrhundert in großer Erzählliteratur verwendet hat oder Klaus Groß in großer Lyrik, heute eigentlich nicht mehr zu den produktiven Literatursprachen zählt oder ganz entschieden marginalisiert ist, während in der Schweiz durchaus ein Bedürfnis nach dieser Form der Literatur besteht. Und ich kann das gut verstehen, denn es ist einerseits ein erfahrungsgesättigter Wortschatz, mit dem man es zu tun hat und eine hochexpressive phonetische Komponente. Und es wäre sehr, sehr schade, wenn die Literatur auf diese Dinge verzichten würde. Aber wir brauchen Übersetzer dafür.
Die Akademie für Sprache und Dichtung tagte in Biel. Ihr Präsident Ernst Osterkamp war das. Der Berliner Tagesspiegel hatte sich dieser Tage erstaunlich weit aus dem Fenster gelehnt und den Dramatiker und Regisseur René Polisch als möglichen künftigen Intendanten der Volksbühne nochmal ins Spiel gebracht. Dabei schreibt und inszeniert Polisch derzeit noch für mindestens 4 der führenden Bühnen im deutschsprachigen Raum. Für die kommende Saison wird ein neues Polisch-Stück auch von den Münchner Kammerspielen angekündigt. Der gefragte Künstler braucht also eigentlich keine Intendanz, aber sowohl in Zürich als auch in Wien hören gerade die Intendantinnen auf, die auf Polisch setzten. Barbara Frey an der Schweizer, Karin Bergmann an der österreichischen Renommierbühne. Frey hatte schon ihren Polisch in der finalen Saison. Bergmann bekam ihn gestern. Deponie Highfield heißt Polischs Wiener Abschied. Aber Namen, also Stücktitel, sind ja Schall und Rauch für Polisch. Michael Lages versucht zu erklären, worum es geht.
Wir kümmern uns hier um die Frage, ob man auf Lipizzanern reiten kann.
Tatsächlich stehen 7 lebensgroße Lipizzaner auf der grünen Bühnenwiese von Katrin Brack. 6 blendend weiß, einer dunkelbraun und wie die glorreichen 7 im Kinowestern von John Sturges, allerdings nur zu 5, dafür aber umso mehr mit den Revolvern herumfuchtelnd, nehmen die Frauen um Martin Wuttke immer wieder Platz auf deren Rücken. Der Cowboy Hahn im Amazonentrupp raucht sogar da oben, deshalb auch Wuttkes selbst in der Premiere absichtsvoll verstolperte Sinnfrage vom Beginn. Die Pferde aus der Requisite können virtuos mit den Ohren wackeln und mit den Schwänzen wedeln in dramatischeren Momenten und ab und an dampfen sie aus den Nüstern. Gegen Ende geht's einem der Rosse gar nicht gut und ihm fällt dekorativ recht viel Sabber aus dem Maul. Die Tiere stehen allerdings nicht nur stumm herum, sondern auch mitten im Zentrum von René Polischs wie immer recht krude, durcheinander gemischtem Gedankensalat. Nicht nur gegen Ende, wenn ziemlich albern mit der Verwechselbarkeit der Namen Lipizza, wo die Pferde herkommen, und Ibiza gespielt wird, wo Vizekanzler Strache bekanntlich die rechtskonservative Koalition versenkte. Der österreichische Politskandal brodelt weiter und das Wiener Publikum hat seinen Spaß. Aber auch recht ernsthaft geht's um Tiere, speziell um von Menschen dressierte. Wer führt hier eigentlich wen vor, lässt Polisch fragen. Tatsächlich Dompteurinnen und Dompteure, die mehr oder minder domestizierte Kreatur? Oder hält nicht eigentlich die den dummen Menschen auf Trab und lacht sich innerlich scheckig über dessen Bemühen, ihm irgendwas beizubringen? Das ist aber wie immer nur einer der Denkstränge, an denen sich das Ensemble entlanghangelt. Vieles wirkt improvisierter als sonst, und die Soufflöse Sibylle Fuchs, gut sicht- und hörbar rechts am Bühnenrand postiert im Akademietheater, hat richtig viel zu tun in gut 100 Minuten. Vom dauernden Vergessen handelt obendrein ein weiterer Denkansatz, der sich mischt mit Polischs ewigem Thema, dem der verlorenen Liebe. Hier staunen rundum alle Beteiligten immer wieder von Neuem darüber, wie unerhört schnell, 2 Tage nach der Trennung nur, selbst die größte Liebe des Lebens vergessen sein kann. Obendrein spielt das Ensemble aber auch exzessiv und geradezu demonstrativ mit dem theatertypischen Hang, Text zu vergessen, und karikiert die ziemlich absurde Erwartung des Publikums, dass ein großer Abend, bitteschön noch viele, viele Tage, wenn nicht noch länger, präsent zu bleiben habe in Erinnerung und Bewusstsein der Kundschaft. Deponie Highfield gibt sich redlich Mühe, dass das in diesem Fall nicht so ist.
Mein Leben ist eine Katastrophe! Ich meine, als ich den Lehrerjob bei der CIA gekündigt habe, da dachte ich noch, alles wird anders. Aber ich bin dieselbe Langweilerin wie vorher.
Also wenn du mich fragst, ich finde dich super, so wie du bist.
Und noch ein Denkkonstrukt versucht dieser Polish-Abend praktisch zu belegen. Immerzu werde das, worum es womöglich gehen könnte, umstandslos und rückstandsfrei ersetzt durch den, der diesen Inhalt repräsentiert, die Schauspielerin und den Schauspieler. Und tatsächlich schauen wir mit Gewinn ja nur den Repräsentierenden zu. Katrin Angerer im immer halb beleidigten Nöhlton und Birgit Minichmeier als ewiger Kratzbürste, der handfesten Caroline Peters und der noch recht frisch in der Truppe agierenden Irina Sulawer, schließlich Wuttke als alterndem Hippie-Cowboy mit Knickebeinen immer dann, wenn er vom Pferd geklettert kommt. Ihnen ist auch im forcierten Improvisieren dieses Abends gut zuzuhören, wenn auch sicher deutlich zu lange, während die szenischen Vorgänge bestenfalls knapp über Null rangieren. Als hätte das Stück 3 Akte, bricht zweimal zwischendrin ein furioses Western-Geballer aus und das Ensemble mimt rauchende Colts, sonst ist aber gar nichts. Alle stehen bei ihren Pferden oder sitzen drauf und am liebsten hocken sie wohl wie am Lagerfeuer beieinander, rauchen in einen Scheuereimer und hören einander zu. Das ist die immerzu und überall gut geölt funktionierende Methode Polish, und dieses Quintett repräsentiert sie problemlos als hippes Ereignis. Jubel gibt's in Wien wie beim Popkonzert. Ob es womöglich um mehr ging, außer um die Pferde, das ist schon jetzt, keinen Tag danach, so gut wie vergessen.
Michael Lages erlebte Deponie Highfield, inszeniert von René Polisch am Wiener Akademietheater. Heute Abend geht das Filmfestival in Cannes bei der Verleihung der Goldenen Palme zu Ende. Die erste Gesamteinschätzung kann man schon lesen, mehrere. Verena Lücken etwa schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es sei das beste Programm seit Jahren gewesen. Rüdiger Susland in Cannes, bevor wir jetzt einen Blick auf die Filme in den Nebenreihen werfen, wie war denn Ihr Eindruck vom Ganzen in diesem Jahr?
Es war ein sehr gutes Jahr. Ich bin mit Superlativen immer ein bisschen vorsichtig. Ich finde auch, dass Filme Zeit brauchen wie guter Wein, um zu reifen. Und dann wird man vielleicht so in einem Jahr wissen, wie das wirklich war. Zum Beispiel letztes Jahr schien uns auch ganz gut. Da hat man aber dann doch im Nachhinein relativ viel, relativ schnell vergessen. Aber es war ein gutes Jahr insgesamt in allen Reihen.
Der brasilianische Film Das unsichtbare Leben des Eurídice Gusmão, Sie sagen das dann gleich nochmal in Brasilianisch, von Karim Almus, gewann in der Nebenreihe En certain regard, ein Film über 2 Schwestern, die in den späten 50er Jahren sich aus den Augen verlieren, den Hauptpreis. Welche anderen Preise gab es und sind sie gerechtfertigt?
Ja, soweit ich die gesehen habe, denn man kann nicht alles sehen von diesen über 100 Filmen, soweit ich die gesehen habe, kann ich sagen, waren das ganz gute Preise, was allerdings auffiel in der Reihe En Saint Regard, die eigentlich ja so eine Reihe ist, in der man versucht, die Jugend ein bisschen zu entdecken, neue Filmsprachen, neue Filmemacher, die dann vielleicht in ein paar Jahren auch mit ihrem nächsten, übernächsten Film in Cannes im Wettbewerb laufen, so war das in der Vergangenheit zumindest. In dieser Reihe haben eigentlich so die alten Hasen gewonnen, kann man sagen. Wir haben Filmemacher wie Christophe Honoré oder wie Bruno Dumont, zwei französische Filmemacher, deren Filme Preise bekamen. Auch Karim Aynous kennt man schon. Der neueste war eigentlich ein Russe, der heißt Kantemir Balagov, und dessen Film Beanpole, also Brunnenstange, ist sehr interessant, weil es ein Kostümfilm ist, der in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Leningrad spielt und von zwei Frauen und ihrer Freundschaft und einer sehr komplexen Freundschaftsbeziehung erzählt. Weil dieser Film zwar in der Vergangenheit spielt, aber überhaupt nicht die Anmutung eines Kostümfilms hat, sondern ganz zeitgenössisch ist und eigentlich auch sehr untypisch für das russische Kino, das oft sehr ruhig ist und so einen bestimmten Hang zum Depressiven hat. Das hat man hier in diesem Film, obwohl er von harten Zeiten erzählt, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es waren gerechtfertigte Preise, und insgesamt war Saint Regard sicherlich der beste Jahrgang von dieser Sektion, aber ein sehr guter Jahrgang auch.
Es gab ja einige Filme in den Nebenreihen, die aus dem asiatischen Raum stammen. Kann man das schon so als einen Schwerpunkt betrachten?
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Asien im letzten Jahr hat ja den Wettbewerb ein Japaner gewonnen, und in diesem Jahr hat man aus Asien nur zwei Filme gehabt im Wettbewerb, und ich glaube, es geht dann auch ein bisschen darum, sowas wie eine regionale Gerechtigkeit zu leisten. Was besonders auffällig war, die zweite Nebensektion Quinzaine des Réalisateurs, das ist eine unabhängige Reihe, die wird also nicht von der gleichen Auswahlkommission kuratiert, die hat in diesem Jahr sehr viele Asiaten gezeigt, und da waren auch einige sehr gute darunter, auch ein japanischer Film von Takeshi Miike. Das ist durchaus schon ein Altmeister. Der hat schon, ich glaube, um die 100 Filme gemacht. Unglaubliche Zahl, obwohl er erst so um die 60 ist. Also der hat einen Film gemacht, Die erste Liebe, der eben eine Liebesgeschichte, eine sehr unschuldige, zarte Liebesgeschichte mit einem harten Gangsterfilm mischt und damit eigentlich auch etwas repräsentiert, was wir in vielen Filmen durch alle Reihen erleben, dass nämlich der Autorenfilm mit den Üblichkeiten und Gesten des Genres Kinos sich vermischt und man eigentlich auch über das Genre dann plötzlich zu einer ganz poetischen eigenen, auch Autorenhandschrift kommt.
In den ersten Tagen des Festivals wurde ja ständig das Kino beschworen und damit betont, wie viel ärmer die Welt würde, ohne gemeinsame Erfahrungen zur selben Zeit dasselbe zu sehen. Ist das zeitgemäß?
Ja, ich glaube schon, dass das zeitgemäß ist, denn wir haben zwar immer wieder, wenn in den letzten Jahren zumindest, wenn Cannes oder auch Venedig und die Berlinale, also die großen Filmfestivals eröffnen, haben wir diese Debatten über die Streamingdienste, Amazon, Netflix und so weiter, besonders Netflix, weil die ja einen bestimmten eigenen Ärger mit Cannes haben. Aber kaum läuft das Festival zwei Tage, ist das vollkommen vergessen. Das sind hier über den Wettbewerb hinaus wirklich kollektive Erfahrungen, und ich kann nochmal die Quinzaine erwähnen. Das ist eine Reihe, da habe ich das dieses Mal erlebt, wenn ich da war. Es ist eine unglaubliche Begeisterung im Publikum. Das Publikum ist auch sehr jung. Das merkt man auch jetzt am heutigen Tag, der sogenannte, ja, so eine Art Publikumstag, wo nicht mehr nur die Akkreditierten reinkommen. Und da merkt man, dass ganz viele junge Leute das Festival besuchen, sich die Filme angucken, und so ein richtiger Hunger eben nach dieser gemeinsamen Erfahrung da ist. Ich glaube, je mehr solche Erfahrungen zersplittern mit den vielen Fernsehsendern und Streamingdiensten, umso mehr braucht man das Kino.
Es ist ja noch Zeit, einen Tipp abzugeben, Herr Suchsland, für die große Preisverleihung am Abend. Mögen Sie?
Ja, ich probiere es mal. Also ich glaube, dass der koreanische Film Parasit einen Hauptpreis gewinnt. Ich glaube, dass Atlantique, der für mich persönlich beste Film von Mati Diop, einen Preis gewinnen wird. Und ich denke auch Céline Sciamma, eine andere französische Filmemacherin, die hat einen sehr interessanten Film in jedem Fall vorgelegt, über den man lange reden wird.
Okay, wir werden es bald wissen. Vielen Dank, Rüdiger Suchsland, war das mit einer Bilanz der Nebenreihen beim Filmfestival in Cannes. Und nun kommen wir zu dem in Deutschland nicht allzu bekannten Wiener Designer Koloman Moser. Der ist einer der wichtigsten Figuren der Wiener Moderne um 1900. Gemeinsam mit Gustav Klimt und Josef Hoffmann gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Wiener Sezession, die sich vom Historismus verabschiedeten und nicht nur die Malerei, sondern auch den Alltag verändern wollten. Alle Künste sollten gleichwertig sein. Malerei, Skulptur, Architektur, aber auch die kunsthandwerklichen Disziplinen wie Textil- und Schmuckdesign, Innenausstattung, Grafik, die Welt ein großes Gesamtkunstwerk. Christian Gampert hat sich eine Koloman-Retrospektive in der Münchner Villa Stuck angesehen.
Koloman Moser konnte fast alles: Möbel, Schmuck, Geschirr, Stoffe, Innenarchitektur. Ursprünglich als Maler ausgebildet, war Moser der heimliche Kopf hinter dem Aufbruch der Wiener Sezession ab 1897. Er designte äußerst sparsam die Ausstellungsarchitektur im neu errichteten Sezessionsgebäude. Er verpasste der clubeigenen Zeitschrift Wer Sacrum, Heiliger Frühling, ein an japanischer Gestaltung orientiertes luftiges Layout, ein Corporate Design. Und er schuf wegweisende Innenräume, mit denen auch das Wiener Großbürgertum renommieren konnte und sich nun der Moderne öffnete. Natürlich kennt man den Wiener Jugendstil vor allem über die Malerei des Gustav Klimt, aber ihre alltagsästhetisierende Wirkung mit ihren kurvilinearen, geschwungenen Formen auch in der Gebrauchskunst, die entfaltete die Bewegung erst durch eine vielseitige Figur wie Koloman Moser. Diese Entwicklung zu zeigen, ist für die Münchner Villa Stuck nicht ganz einfach. Die plüschige Repräsentationskultur des Wiener Malerfürsten Hans Markart musste abgeschafft, das ständige Zitieren historischer Stile überwunden werden.
Die jungen Künstler wollen mit diesem alten Stil des Historismus nicht mehr leben. Otto Wagner, der Architekt, zeigt ihnen ja vor, wie das in der Architektur geändert werden kann. Und sie haben nun jetzt natürlich auch die Idee, Möbel, also die Innenraumgestaltung, eben auch einem neuen Stil anzupassen.
Sagt Kuratorin Elisabeth Schmuttermeier. Von Otto Wagner, dem Erbauer der Wiener Stadtbahn, stammt auch das unschlagbare Diktum, etwas Unpraktisches könne nicht schön sein. Für Koloman Moser war das Gesetz, er designte gebrauchsfreundlich und erlesen schön. Egal ob Aschenbecher, Kerzenleuchter oder Tintenfass, stets sieht man bei diesen Gegenständen noch eine skulpturale Idee, einen Begriff von Weltverbesserung. Mosers Entwürfe für silberne Broschen, Halsketten, Vasen, Schreibsekretäre und Zigarrenschränke sind die frühe Vorwegnahme des Form follows Function, aber bitte als Verfeinerung der Lebensart. Die selber sehr luftig und übersichtlich designte Ausstellung in der Münchner Villa Stuck führt nun vor, wie Moser um 1900 den geschwungenen Stil durch schlichte geometrische Formen ersetzt, die seltsamerweise aus dem Biedermeier stammen. Das Quadratdekor wird zum neuen Signet des Wiener Jugendstils, immer wieder auch auf den Möbeln ergänzt mit floralen Ornamenten, Tieren, Fischen, ägyptisch anmutenden Jungfrauen. Zentrum der Ausstellung ist die 1903 von Moser zusammen mit dem Architekten Josef Hoffmann gegründete Wiener Werkstätte, die handgefertigte und somit teure Gebrauchsgegenstände produzierte. Während Hoffmann auch in der angewandten Kunst das Gesetzte, Kompakte, Gewichtige favorisiert, weicht Moser immer wieder ins Spielerische aus, besonders im Schmuck. Ständig wechselte er die Formen.
Da gibt es ein ganz nettes Bonmot vom Gustav Klimt, der sagt, wenn man in eine Ausstellung geht und nicht weiß, ob der Gegenstand vom Josef Hoffmann oder vom Koloman Moser entworfen ist, man braucht nur schauen, wer davor steht. Vor den Gegenständen vom Josef Hoffmann stehen die Männer und vor den Gegenständen vom Koloman Moser die Damen.
Die Wiener Werkstätte lieferte vor allem fürs Großbürgertum. Der von den ständigen Finanzverhandlungen mit reichen Menschen genervte Koloman Moser zog sich 1907 zurück in die Malerei. Seine flächigen Landschaften ähneln denen von Ferdinand Hodler. Mosers Bühnenbilder, er arbeitete für Theater, Kabarett und Oper, haben eine große Klarheit und übernehmen zum Teil frühere Raum- und Möbelentwürfe. In der Ausstellung sieht man übrigens ein ganzes Zimmer mit rechteckig geometrisierten Schränken. Als Moser 1918 mit 50 Jahren an Kehlkopfkrebs starb, war er der einflussreichste Lehrer der Wiener Kunstgewerbeschule und hatte noch einiges vor. Und er war ganz offenbar ein guter Mensch und kein Konkurrenzhansel. Diese sehr schöne Ausstellung setzt dem universal begabten und freundlich bescheidenen nun ein längst fälliges Denkmal.
Die Münchner Villa Stuck zeigt in einer großen Retrospektive das Werk von Koloman Moser, dessen seltsamer Vorname übrigens auf einen bei Wien hingerichteten irischen Heiligen zurückgeht. Christian Gampert war das. Beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel macht man seit neuestem eine Unterscheidung zwischen Fälschung und Verfälschung. Im Abschlussbericht zum Fall Relotius kam nämlich auch zutage, dass es sich nicht wirklich um einen Einzelfall handelte. Daniel Buß mit Einschätzungen.
Das muss man dem Spiegel und seinen Verantwortlichen zugutehalten. Sie setzen auf maximale Transparenz. Schon die Affäre hatte das lange so stolze Nachrichtenmagazin kurz vor Weihnachten selbst aufgedeckt, mit einem Titel in eigener Sache. Nun geht auch der Abschlussbericht der eigens installierten Prüfkommission online, ins gedruckte Magazin und auf einen Termin vor die Presse. Der Bericht ist für die Verantwortlichen auch verheerend. Chefredakteur Steffen Klusmann sprach selbst von Fehlern in einem Ausmaß, das gemessen an den Maßstäben seines Hauses unwürdig sei. Das alles muss man sich natürlich erstmal trauen. Aber hatten Klusmann und Kollegen denn eine andere Wahl, um aus dem tiefen Loch herauszukommen, das Relotius dem Spiegel mit seiner Fälschungsserie gegraben hat? Die Eingeständnisse sind nun groß, die Änderungen aber eher überschaubar. Zum Beispiel das Fact-Checking. Bei einem Text pro Ausgabe soll es nun besonders scharfe Kontrollen geben, um zu prüfen, ob Reporter wirklich selbst recherchiert haben, was sie aus der weiten Welt nach Hamburg in die Redaktion tragen. Bei einem Text pro Ausgabe will die Redaktion Gesprächsmitschnitte abhören oder auch Selfies von Reportern mit Protagonisten sehen. Das Magazin beschäftigt etwa 50 Faktenchecker, die Texte vor Druck prüfen. Das macht der Spiegel auch viel intensiver als alle anderen Medien in Deutschland. Dabei, heißt es, geht es aber nur darum, ob die Fakten stimmen, nicht ob die Reporter ihre Protagonisten auch selbst gesprochen oder besucht haben. Das soll sich nun ändern, aber eben nur ein bisschen. Dann das Gesellschaftsressort, dem Relotius angehörte. Wie eine Spiegelprüferin sagte, ein besonderes Problem, redaktionelle Arbeit immer mit Blick auf Journalistenpreise, getrieben von der perfekten Geschichte. Wird diese Risikoquelle nun radikal umgebaut, vielleicht sogar aufgelöst? Klusmann schweigt sich dazu aus, auch zu weiteren personellen Konsequenzen. Ein Faktenchecker ging in den Vorruhestand, zwei leitende Mitarbeiter müssen auf Chefposten verzichten, mehr nicht. Viel mehr Kulpa also, wenig konkrete Ansagen. Sagen, was ist, so immerhin das Motto, das Spiegelgründer Rudolf Augstein seinem Blatt verpasste und das in der Lobby des Verlagssitzes prangt, das fällt da schwer über den Spiegel und die Konsequenzen aus seiner größten Affäre.
Daniel Buß war das. Und durch die Kulturmeldungen spukt jetzt der berühmte Unbekannte der Kunstwelt. Mascha Drost schaut nach Venedig.
Dass er einen Stand in der Lagunenstadt aufgemacht hat, heimlich, das hat der britische Künstler Banksy bereits zugegeben. Mit leisem Vorwurf, ansonsten lasse man ihn ja nicht zur Biennale. Und jetzt hat er sich zusätzlich verewigt mit einem Graffito, auf dem ein Kind mit einer Rettungsweste und einer Seenotfackel zu sehen ist. Bei Instagram postete Banksy zwei Fotos von dem Bild, das kurz nach der Eröffnung der Kunstbiennale entdeckt worden war. Und dieses Posten heißt so viel wie "Ich war's". Jedes Theater ist ein Irrenhaus, aber die Oper ist die Abteilung für Unheilbare. Das sagte einer, der es wissen musste, der erste Direktor der Wiener Staatsoper. Vor genau 150 Jahren wurde sie eröffnet. Viel Glanz verströmt die Staatsoper bis heute, auch ein wenig Staub. Aber wo wird heutzutage noch so traditionsbewusst und verliebt Oper gemacht und gehört wie in Wien und sich später mit Schmäh darüber hergemacht? An diesem Wochenende finden die Jubiläumsfeierlichkeiten statt und man erinnert an die großen Musiker der Vergangenheit, die dort gearbeitet und gelitten haben. Gustav Mahler, Herbert von Karajan, Lorin Maazel und an die Intrigen und Ränke, die gesponnen wurden.
Man glaubt gar nicht, was alles passiert ist. Karl Böhm, Beginn der 70er Jahre, die Salome-Premiere dirigiert hat. Er hätte sie gar nicht dirigieren sollen, es hätte Subimeter dirigieren sollen. Karl Böhm war damals so beleidigt, dass er das nicht machen darf als Strauss-Experte, dass er dem damaligen Bundeskanzler Kreisky einen Brief geschrieben hat und es durchgesetzt hat, dass der andere, der junge Dirigent, ausgeladen wird und er dann tatsächlich ans Pult treten darf.
Der Dramaturg der Wiener Staatsoper, Andreas Lang. Und dazu passt auch die Kritik von Daniel Kehlmann. Österreich hätte mit seiner höfisch-katholischen Tradition leider auch eine größere Toleranz gegenüber Korruption, gegenüber Einflussnahme, gegenüber Mauschelei, sagte der Autor im Interview mit dem Spiegel. Es müsse schon ganz viel passieren. Es müsse schon unglaubliche Dinge sagen, damit auch ein Großteil der österreichischen Bevölkerung in Wallung gerate.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten geht es um die ersten Trends aus Irland bei der Europawahl. Hier im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.